Wie, ohne Musik weiß ich gar nicht, was ich sage am Anfang. Was sage ich denn am Anfang immer?
Das, was du immer sagst.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Nein, ich habe doch nicht mit einem wunderschönen... Einen ja, wunderschönen guten Morgen. Was?
Ja, ich sage immer einen wunderschönen guten Morgen.
Du sagst richtig, ein, richtig.
Du sagst auch einen, du fängst immer so langsam
an. Nee. Einen wunderschönen guten Morgen doch, und herzlich willkommen. Nee. Hallo und herzlich willkommen beim Brunch. Irgendwie sowas sage ich doch. Nie,
nein, du sagst immer einen wunderschönen.
Weißt
das
du, was
musst du
ich
vorne dran schreiben.
Ich mache jetzt diese Musik. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Le Brunch in Episode 3388 vom Instant Moin Podcast hier am 31. März 2024. Viele Sonntage im März, weil wir hatten ja so wenige im Februar. Der März gibt, was der Februar nimmt. Genauso gab er uns die Anne. Hallo Anne,
hallo.
Guten Morgen. Und der März gibt uns auch den Manu.
Yes, MM, März Manu. Guten Morgen.
Der März Manu.
März Manne.
Oh Gott, ich will Anne. Nicht der März Manu sein.
Doch, du bist der März Manu. Zu spät, der zu spät,
Merz-Manu.
Zu spät.
Oh Gott. Ja. Der neue Kanzler, März Manu.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Wir können doch nicht gleich so gruselig einsteigen.
Nein, nein, wir
dann
sagen
steigen
direkt.
Steigen wir mit Schnaps ein. Wir haben ja 33,88 jetzt als unsere Schnapszahl.
Das ist gut. Schnaps zum Frühstück ist eine gute Podcast-Folge.
Ein schöner Obstler.
Ja. Ich wollte gerade fragen, was definiert überhaupt den Schnaps? Gibt es Schnaps als Marken? Habt ihr einen Lieblingsschnaps? Oder weil Obstler, ja, das weiß ich. Mein Vater hatte immer irgendwie so, ist Williams Birne ein Schnaps?
Ja, ist es. Okay. Und den haben wir auch immer nach dem Essen, also bei meinen Großeltern zum Beispiel, da gibt es dann halt nach so bei so Feiern nach dem Hauptgang gerne mal ein Willi.
Ein Willi.
Ja, ein Willi. Ja.
Heißt der bei euch nicht so?
Der heißt ich, ja auch. Ihr habt das auch schon mal gehört, ja.
Willst du will jemand noch einen Willi? Gern.
Ja, Willi, sagt dann einer da drauf und dann kriegt er einen.
Willi, genau. Ich mag ja die Obstler nicht so gerne. Ich bin dann eher so im Ramazzotti-Lager oder so nach dem Essen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So Ramazzotti. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Im Eros-Lager. Ja, wir haben viele schöne Spiele für euch hier diese Woche im Brunch. Nämlich Princess Peach Showtime werden wir drüber reden. Songs of Silence, South Park Snow Day. Dabei sind wir doch froh, dass der Schnee langsam weg ist, obwohl er nie richtig da war. Ja, ja. Und auch hier und da noch viele spannende News natürlich. Die sind spicy dieses Mal. Positive wie negative. Starten wir doch rein. Aber erstmal mit Ansagen. Was haben wir denn zu verkündigen? Lieber Manu.
Yes, ich dachte, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt kann ich mal nachfragen bei unserem Anbieter vom Shop, wie viele von den Croissants gegen rechts verkauft wurden. Ihr erinnert euch, wir hatten eine Benefizaktion gemacht. Max hatte uns ein wunderschönes Shirt-Motiv gezeichnet, wo ein Croissant sich klar gegen rechts positioniert. Und dieses Shirt haben wir dann im Shop verkauft. Und wir haben insgesamt 54 Shirts von diesem Croissant gegen rechts inzwischen verkauft, hat der Shop gemeldet. Und der Shop hat uns dann ein bisschen eine größere Marge gegeben, weil er sich daran eben auch beteiligen wollte. Also natürlich Produktionskosten und so werden abgezogen. Aber insgesamt sind 451,98 Euro als Spende jetzt zusammengekommen. Das runde ich natürlich auf 500 Euro. Das heißt, wir spenden jetzt 500 Euro an die Einrichtung, die sich gegen, ja, also für Aktivitäten einsetzt, die sich gegen rechts positionieren. Und freut mich sehr, dass so viel zusammengekommen ist. Und das Shirt ist natürlich immer noch verfügbar. Also ihr könnt es weiterhin auch kaufen, wenn ihr jetzt zum ersten Mal davon hört. Das Geld wird natürlich dann auch weiter gespendet. Also ich kriege dann halt immer Bescheid bei der Abrechnung, wie viele von diesen Shirts bestellt wurden. Da gibt es natürlich auch die ganzen anderen Motive. Aber 500 Euro jetzt in eurem Namen werde ich dann an die Stiftung überweisen. Vielen lieben Dank.
Applaus, Applaus, Applaus. Hammer.
Applaus, Applaus. Krasse
Croissants.
Ich habe auch eins bestellt in grün.
Sehr schön.
Ich wollte nicht schwarz. Ich habe so viele schwarze Shirts. Deswegen habe ich gedacht, auch so ein dunkles Grün ist auch schön. Ja. Oh. Und es, es trägt sich sehr schön, dieses Shirt. Ich finde es toll.
Die Lieblingsfarbe unseres Sohnes ist grün. Er sagt aber immer blau, meint aber grün. Das ist immer sehr süß. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Bau. Bau, sagt er. Und was ist die Lieblingsfarbe von Papa? Bau. und dann geht er zu irgendwas Grünem und sagt, Bau, Bau, weil das seine Lieblingsfarbe ist. Sehr, sehr schön. So viel zum Farbenspiel. Ein schönes Farbenspiel gab es auch in den Premium-Episoden der vergangenen Woche. Manu, vielleicht magst du uns nochmal von Unicorn Overlord, dem Gürtel und dem Buffet erzählen, kurz.
Genau, drei Folgen die Woche, weil Gürtel ist ja immer noch frei verfügbar. Deswegen haben wir nochmal zwei extra Episoden gemacht. Neben einmal eine Besprechung von Unicorn Overlord habe ich besprochen. Und Le Buffet, also Le Buffet und Gürtel kennt ihr ja, unsere zwei Formate. Gürtel, wo wir das Spiel des Monats suchen. Da habe ich dann auch nochmal Unicorn Overlord vorgestellt mit Christian Schiffer. Und Le Buffet, die besten Spiele, die in dem Game Pass und PSN drin sind mit Attila. Und Unicorn Overlord nur ganz kurz zusammengefasst, weil die Folge ist wirklich ausführlich, könnt ihr euch anhören. Das ist ein es ist ein Spiel von Vanillaware, ein Strategiespiel. Die Kämpfe laufen aber komplett automatisch ab. Wenn man das Spiel aber zum ersten Mal sieht oder Trailer sieht, denkt man, das ist halt ein klassisches Rundenstrategiespiel. Charaktere stehen links, Charaktere stehen rechts und hauen sich gegenseitig auf die Ömme. Das passiert aber komplett automatisiert und ist in diesem typischen Look von Vanillaware, die halt immer ihren ganz charakteristischen, ihre riesen handgemalten Sprites haben. Und das Coole daran ist, der Strategielevel ist wirklich sehr ausgeprägt. Also du bist auf so einer Overworld-Map, läufst dann da rum und hast so verschiedene Truppenverbände und die Strategie ist eben nicht im Kampf, sondern außerhalb. Also auf dieser Strategieebene, welche Truppen stellst du wie zusammen, der Bogenschütze hinten und so weiter, welche Spezialattacken willst du denen geben und du kannst die so auf eine Art programmieren, diese Figuren. Ne? Du kannst halt sagen, und immer wenn eine Kreatur verletzt ist, dann greifst du sie auf jeden Fall an. Oder du sagst halt der Figur, du sollst immer heilen, sobald jemand unter 50% hat. Da kommt dann diese Strategieebene eben auch mit rein. Hat mich sehr gefesselt. Am Anfang war ich eher ein bisschen skeptisch, ob mich das wirklich hookt, wenn das so gar keine aktiven Kämpfe hat. Aber hat mich richtig gefesselt und begeistert. Sehr, sehr cooles Ding.
Gibt's denn auch wirklich Unicorns?
Nee, das ist gut, dass du es ansprichst. Unicorn Overlord, man denkt ja, warum ist man jetzt irgendwie der Boss der Einhörner oder was? Das bezieht sich auf so einen magischen Ring. Also der Ring des Königssohns, den man spielt, oder Königinsohn. Die Königin stirbt am Anfang oder wird verschleppt und der Sohn muss dann die Revolution anführen. Und der hat so einen magischen Ring, wo wohl die Kraft des Unicorns drin steckt. Aber ich habe bis jetzt noch kein echtes Einhorn gesehen in diesem Spiel.
Schade.
Interessant, interessant. Da sehe ich einige Parallelen zu einem weiteren Spiel, was wir heute noch besprechen. Aber anstatt die Überleitung dahin zu führen, lasst uns doch über das schöne Princess Peach Showtime sprechen. Das erste Spiel seit langer, langer Zeit, was Prinzessin Peach als Protagonistin hat. Ich glaube, zuvor war sie zuletzt auf dem Nintendo DS mit einer kleinen Jump-and-Run-Episode unterwegs. Und jetzt ist sie einer der Hoffnungsträger für die Nintendo Switch, quasi das Äquivalent zu Tears of the Kingdom. Kann Peach in diese großen Fußstapfen treten, Anne? Manu, erzähl es mir.
Nein. Ich glaube, die Antwort ist ziemlich eindeutig. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist so ein bisschen halbgar geworden, oder? Also Ich bin ja eigentlich jemand, der so Nintendo-Sachen immer blind kauft, weil ich immer irgendwie, egal wie kindlich das aussieht oder egal wie reduziert die Mechaniken aussehen oder so, weil ich immer irgendwie irgendwas finde, wo ich sage, ja, das lohnt sich trotzdem oder das ist am Ende trotzdem spaßig zu spielen oder halt erfüllt mich in irgendeiner Art und Weise. Und bei Princess Peach ist es ein bisschen kompliziert, weil die Ideen ja schon da sind und auch gut zumeist, aber dann sehr schnell abgenutzt sind, habe ich so das Gefühl. Und es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Verwandlungen. Also es geht ja darum, dass Peach in ein Theater kommt, dort eingeschlossen wird und dann diese verschiedenen Theaterstücke mit Hilfe eines kleinen funkelnden Sterns namens Stella retten muss. Und in diesen Theaterstücken verwandelt sie sich dann immer in den jeweiligen Hauptcharakter, also in eine Fechterin oder in eine Eiskunstläuferin oder eine Detektivin. Und ja, die haben natürlich dann auch ihre eigenen Fähigkeiten, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ich finde, das trägt nicht so ultra lange, zumal auch die ganze Aufmachung sehr dröge wirkt. Also wenn du von oben herab so eine Ansicht hättest, so ein Spielfeld quasi, wie das ja bei den meisten Spielen mittlerweile von Nintendo der Fall ist und du dann immer sehen kannst, welche Level vorausliegen, dann ist es, glaube ich, ein anderes Gefühl, als wenn du
Stockwerk für Stockwerk.
Ja, eine Worldmap zum Beispiel. Wenn du Stockwerk für Stockwerk abarbeiten musst und dich fragst, wie viele Stockwerke gibt's denn überhaupt? Also was, hä?
Das klingt nach Luigi's Mansion 3 gerade.
Ja, das stimmt. Ja.
Habe ich das richtig mitbekommen? Dieses Spiel benutzt nur einen Knopf und das Steuerkreuz?
Mehr oder weniger. Also
fast schon.
Ja, wie simpel also darf es halt, denn sein, Manu?
Du läufst halt mit der Peach eigentlich meistens so klassisch von links nach rechts und hast so ein bisschen 3D. Also es ist nicht 2,5D, es ist schon wirklich ein 3D, aber halt die Theaterbühne ist ja quasi wie ein 2D-Level und es ist schon süß gemacht. Dann bist du halt eben mal Peach als Ninja und dann musst du halt vorne dich im Gras verstecken. Dann das Stealthy passiert dann aber automatisch. Sobald du im Gras bist, bist du versteckt. Da musst du dich nicht mehr bücken, da musst du dich nicht mehr irgendwie aktiv tarnen. Und du hast nicht eine klassische 2D-Ebene, sondern du kannst dann schon auch vor und zurück auf dieser Ebene laufen, aber du bist halt immer auf dieser Theaterbühne. Und meistens gibt's halt eine Taste für Angriff und, keine Ahnung, bei der Fechterin zum Beispiel gibt's halt noch eine Taste, mit der du dann Bullet-Time-mäßig wie Bayonetta ausweichen kannst. Das sind also schon ein oder zwei Tasten, aber es ist sehr, sehr einfach gehalten von der Steuerung. Es soll dich nie überfordern, weil es natürlich auch sehr kindgerecht ist. Also das Spiel selber kannst du wunderbar auch mit jüngeren Kids spielen. Und diese Magie ist, finde ich, die funktioniert schon. Also es ist schon putzig und liebevoll gemacht, dass du halt immer so wie bei Paper Mario oder wie bei Kirby mit dem Yarn, dass du schon eintauchen kannst in diese Theateratmosphäre, weil du siehst halt, also ich war jetzt gerade zum Beispiel Cowboy-Level als letztes, da ist sie halt ein Cowgirl und die Pferde sind halt wirklich noch so so Theaterpferde. Du siehst halt noch die Nylonschnüre, aber das Spiel selber thematisiert es gar nicht groß, sondern du bist trotzdem schon in dieser Rolle drin und rennst dann halt mit diesem Theaterpferd anderen Pferden hinterher und hast dann halt einen Ausweichparcours. Ja, musst halt rechtzeitig drüber hüpfen, die sprengen die Brücke vor dir und musst halt drüber hüpfen. Also du hast schon diese klassischen Jump'n'Run-Elemente drin. Manchmal läuft der Level von selbst ab, du musst reagieren, manchmal bist du halt eher stealthy unterwegs, wie beim Ninja. Und dann hast du halt auch wieder klassische Kampfarenen, wo du dann, was weiß ich, mit dieser Schnur, wie heißen die, diese, ja, das ist so eine magische Schnur, die Peach dann hat, also so ein Band,
ein Haarband.
Ja, wie beim Bodenturnen, ja, genau. Und damit kann sie dann halt so wie so ein Lasso Sachen machen oder so, ja. Und dann manchmal wandelst du dich dann halt in diese Rollen und dann hast du halt eine andere Funktion. Also mal hast du halt einen Degen, dann haust du halt wirklich drauf. Mal hast du ein Lasso als Cowgirl, dann fängst du halt irgendwelche Fässer auf und kannst sie zurückwerfen. Aber es ist immer schon hauptsächlich auf diese eine Action-Geschichte dann reduziert. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, Anne, gell? Also die sind nicht so ausgeschmückt wie bei Kirby, dass man total fasziniert ist von der, oh, das ist jetzt aber kreativ. Es ist meistens so die naheliegendste Idee, diese Figur, die dieses Kostüm mit sich bringt. Aber die Challenge daran, das muss ja gar kein schweres Spiel sein, aber ich fand jetzt auch die Level so zu durchlaufen, das läuft so ein bisschen auf Autopilot ab. Also das ist nicht so packend oder spannend, dass es mich jetzt groß interessiert, was jetzt wohl als nächstes kommt.
Und, was ich noch ganz witzig finde, sie hat einen Button für Vogen. Also sie posiert
bitte
so.
Was? Für bitte sie was?
Vogen. Kennst du noch Madonna Vogue? Weißt du?
Nein.
Oder so Strike a Pose und so. Ja, da gibt's einen Button für. Und wenn du das an bestimmten Stellen machst, dann kriegst du entweder Münzen oder du kriegst einen von diesen versteckten Sternen, die man finden muss.
Oder einen extra Levelbereich.
Genau, so ein kurzer Extrabereich. Ja, das fand ich ganz, ganz süß auch, weil das halt so, das passt so ein bisschen zu diesem Theaterding, zu diesem hier, ich spiele eine Rolle und pose für euch und so. Das fand ich, ich finde das alles irgendwie cool, aber auf der anderen Seite halt auch, wie gesagt, also es gibt eine begrenzte Anzahl an Outfits beziehungsweise an Welten und die wiederholen sich dann auch durchaus. Und ich weiß nicht, beim Kochen zum Beispiel, es gibt so eine Chefköchin-Welt, da kriege ich immer einen Rappel, weil da sind so Sachen vorgegeben, die du dann, du musst dann so Kuchen verzieren. Und das ist halt so ungenau, weil du es halt von oben, sie sitzt dann voll süß auf so einer Holzschaukel und schwebt dann so über den Kuchen. Und du musst die dann quasi mit, per Knopfdruck verzieren und halt dahin steuern, wo das halt landen soll. Und das ist so unpräzise und dann läuft auch noch die Zeit dabei. Das macht mich wahnsinnig.
Mhm. Also es ist schon ein süßes Spiel, es ist kein schlechtes Spiel. Wenn man gerade mit Jüngeren macht es sicherlich zusammen Spaß. Also es ist kein Koop-Titel, aber so das gemeinsam zu erleben mit jüngeren Peach-Fans oder so, ist, kann man das schon spielen. Aber wenn man jetzt nur für sich spielt als erwachsener Gamer, Gamerin, dann steckt da ein bisschen wenig drin. Also es ist jetzt nicht so, wie du gesagt hast, Anne, man muss das nicht gespielt haben, wenn man alles von Nintendo mag und liebt. Es sind meistens eben auch bei Paper Mario gibt es ja immer noch so eine Meta-Ebene oder so, ja, oder eine coole Story und das fehlt ja hier komplett.
Das ist oder ja so Sachen, wo Leute angesprochen werden, halt aus der Vergangenheit von Nintendo. Ja, würdet ihr denn sagen, ist vielleicht was für unsere Tochter?
Ja, absolut.
Ja, voll. Ja? Doch.
Total. Gerade auch durch die Identifikationsfigur und diese Peach, also sie zelebriert sich schon selbst und es ist nicht so klischeeüberladen wie das erste Peach-Spiel, Anne. Ja, das finde ich ganz gut. Also sie ist eine starke Frau und taucht in diese Rolle. Natürlich ist sie auch meine Köchin, aber sie ist halt auch eine Ninja und sie ist auch ein Degen, Mantel- und Degen-Charakter und Heldin. Und beim ersten Peach-Spiel war ja ihre Superkraft heulen.
Oh wow, das habe ich vergessen, du hast vollkommen recht.
Oh, das war ja richtig kacke, ja.
Ja, nee, also habe ich keinen Kritikpunkt. Ich finde das alles total gut gemacht und niedlich. Aber wie gesagt, ich meine, wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit Yoshi's Crafted World, das kam ja auch noch 2019, ist relativ frisch. Da war ja auch alles aus Papp und Papier und es sah sehr niedlich aus und es war auch eher so ein an sehr, sehr junge Leute gerichtetes Spiel. Und da hatte ich aber wenigstens das Gefühl, da passiert wirklich noch was und da passieren auch Sachen, die irgendwie überraschend sind oder nicht immer das Gleiche in einem bestimmten Rhythmus. Und das fehlt mir halt bei Princess Peach. Ja. Und, wie ich finde, mir fehlt auch so ein bisschen, dass da keine bekannten Charaktere drin vorkommen. Also du hast keine Goombas oder sowas oder keine Koopa, sondern es ist halt so ein völlig neues Universum in diesem Nintendo-Universe. Du hast so kleine Nasenmännchen, die sehen so ein bisschen aus wie die von Super Mario Sunshine auf der Isla Delfino.
Ja,
nur nur in kleinen halt, ne? Und das sind dann die Theatris, glaube ich, heißen die. Und du denkst so, ja, okay, ist ja schon niedlich, aber ich möchte doch auch irgendwie so ein paar Gestalten sehen, die ich kenne. Das finde ich irgendwie auch
ja, aber bei Luigi's Mansion war das ja auch so ein bisschen. Da war das ja auch ein komplett eigenes Ding. Da ist ja auch nicht so viel.
Ich finde das eigentlich aber auch ganz gut, weil das natürlich auch einen gewissen Mut benötigt, das zu machen. Da nicht nur immer die alten Sachen rauszukramen, weil das würde man Nintendo auf der anderen Seite dann wieder auch schnell vorwerfen, wenn sie da faul genug wären. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es auch einen komplett neuen Endgegner/Boss-Gegenspieler in.
Ja, das hat ja mal sehen, warum du überhaupt in diesem Theater bist. So.
Ja, genau. Mal sehen, ob die sich durchsetzen wird und vielleicht demnächst kriegen Wario, Waluigi und Bowser mal einen weiblichen Counterpart, der auch immer dabei ist. Das wäre doch auch mal lustig.
Um das nur noch mal kurz zu Ende zu bringen. Also Wonders hat ja zum Beispiel auch, du kannst es ja, also Mario Wonders kannst du ja trotzdem auch leicht spielen und die Basic durch den Level kommen und hast dann die schweren Challenges, alle Münzen zu haben und so. Ja. Das fehlt hier auch. Also würde ich dem Spiel jetzt auch nicht vorwerfen, ich wollte es nur als Info. Viele von diesen eher kindlichen Spielen haben ja trotzdem auch noch diese Ebene, alle Sterne zu holen und die schweren Bereiche zu finden. Und das ist ja auch nicht so gegeben. Du hast zwar in jedem Level auch eben die Möglichkeit, noch versteckte Sachen zu finden und die alle freizuschalten, um dann noch mehr Kostümchen und so freizukaufen. Aber die sind auch nicht großartig versteckt. Oder ich finde es auch nicht so eine große Motivation, die alten Level nochmal zu machen und die letzte Münze zu finden. Also die sind weder groß spannend noch challenging noch irgendwie besonders reizvoll. Da steckt halt hinter irgendeiner Kiste, musst du halt eine Blume hitten und dann leuchtet die Blume und dann kommen drei Münzen raus. Also da ist wenig drin noch, um so hinter die Kulissen im wahrsten Sinne zu gucken. Ja.
Ich habe übrigens, weil mir das gerade einfiel, als du gesagt hast, hier mit den verschiedenen Sets, die jetzt in Princess Peach drin sind, dass man mal Cowgirl ist und mal hier und so und Schloss. Ich meine, das haben ja natürlich ganz, ganz viele Jump'n'Runs, aber ich habe letzte Woche Tiny Toon Adventures Buster Busts Loose auf dem Analog Pocket durchgespielt. Oh. Kennt das noch einer von euch? Weißt du, wisst ihr,
welches Spiel nicht, eine? Aber halt die Serie natürlich, ja.
Ja, das war ein relativ, was heißt relativ? Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Jump'n'Run aus der Super Nintendo-Ära, was auch heute noch spitzenmäßig ist. Man spielt halt Buster, den Hasen, und hat so einen Dash und geht dann auch durch so ein Geisterschloss und muss einmal einen Zug entlang laufen. Also so die ganzen Stereotype, die man halt kennt aus dem Genre. Aber echt, das hat. Und das konnte ich noch von früher, was ich, da, wenn man eins davon halt als Kind, genauso Cool Spot, das könnt ihr auch noch so am Stück durchspielen. Das, die waren alle nicht perfekt oder so, aber wenn man sie halt als Kind gespielt hat, dann waren das halt so zusätzlich zu Mario die Jump'n'Runs. Da wird jeder vielleicht ein, zwei haben, die man einfach so viel gespielt hat, dass man sie immer noch kann. Und das sind jetzt so richtige Feel-Good-Dinger, genauso so ein Super Mario Land auf dem Game Boy.
Könnt ihr James Pond noch?
Ja, na klar. Oh, ich glaube, wir müssen doch mal eine Retro-Episode geben. Kennst du James Bond nicht, Anne? Doch, ne?
Ich kenne nur James Bond.
Also ja, und Pond wegen Teich und so.
Das ist ein Fisch, ja. Sehr, sehr cool. Vielleicht sollten wir mal eine Retro-Episode über die coolsten 16-Bit-Plattformer oder so machen, an die wir uns erinnern.
Apropos, es stinkt nach Fisch. Ich habe South Park gespielt. Und das ist Gott. Die absolut größte Enttäuschung des Jahres.
Was? Wirklich. Jetzt
es
schon?
Ist so schlecht. Ja, das ist das schlechteste Spiel, was ich seit Jahren gespielt habe. Und ich bin wirklich sauer, weil South Park, die ersten beiden Spiele, also es gab ja mehr Spiele, aber die großen Spiele, die jetzt in dieser Serie sind, waren ja von Obsidian geschrieben, waren tolle Rundenstrategiespiele. Wenn man die South Park-Lizenz mag, war das nochmal on top. Die waren auch so, ohne dass du South Park magst, gute Spiele. Das erste war ja quasi klassisch Fantasy, Cartman versus Kyle. Kyle hat so eine Elfenfraktion und Cartman ist
noch
der Magier.
Noch im Herr der Ringe-Fieber.
Mhm. Und die waren im Herr der Ringe-Fieber und haben das nachgespielt. Ja? Und du bist ja als New Kid da dazugekommen. Und dann waren das richtig, richtig gute Rundenstrategiespiele. Der zweite Teil hat es dann fortgeführt, aber das Game-Konzept ist gleich geblieben mit diesen rundenbasierten Kämpfen und ist dann auf die Marvel quasi, auf die Superhelden-Ära aufgesprungen, was super cool funktioniert hat mit den ganzen Spezialfähigkeiten und so weiter. Und jetzt kommt das dritte Spiel in dieser Serie. Also die Story geht wirklich nahtlos weiter. Cartman begrüßt dich auch in diesem Zaubererkostüm und es bricht ein riesen Schneesturm über South Park ein, dass wirklich die Schule, er hofft die ganze Zeit, bitte schulfrei, 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 und es ist total die Katastrophe in den Nachrichten, überall liegen 3 Meter hohe Schneeberge und die Kids freuen sich, weil es ist halt Snow Day, also so wie hitzefrei, Schule ist aus, Schule wird gestrichen, alle können raus zur Schneeballschlacht. Und dann sagen die Kids natürlich, alles klar, wir spielen weiter, aber dieses New Kid hat in den letzten beiden Spielen, das ist dann, bricht dann auch so ein bisschen mit der vierten Wand, er sagt dann, ja, du bist ja schuld daran, dass wir uns neue Regeln ausdenken mussten, weil du halt eben zu übermächtig wurdest und diese ganzen Spezialfähigkeiten durch das Level-Up natürlich dann irgendwann ein Limit erreicht haben. Also wird alles resettet. Die Kinder einigen sich drauf, dass es jetzt Spezialkarten gibt, die Regeln festlegen. Das sieht dann aus wie bei Slay the Spire. So, ja? Du hast dann immer so 3 Karten und kannst dann auswählen, welches Regelset jetzt gerade für die nächste Runde gilt. Ist eigentlich eine super coole Idee. Die Karten sind auch richtig geil designt. Die sind dann so von Kinderhand gekritzelt, sehen aus wie so selbst gebastelte Magic-Karten. Total süß, und das ist aber auch das Allerbeste an dem Spiel. Ja? Also damit hört es dann auf. Das sind die ersten 5 Minuten, da denkst du, ach cool, ist ja eine geile Idee. Und dann kommt das Gameplay. Und es hat halt nichts mehr mit den beiden ersten Spielen zu tun. Es ist jetzt ein Multiplayer-Shooter. Koop, also du kannst zu dritt, zu viert dann eben in den Level reingehen und wird dann so auch ein bisschen ironischerweise aufgehoben, so alles sind New Kids, also du spielst nicht mit den bekannten Charakteren, sondern alle sind New Kids, du hast so einen Charaktereditor, aber Cartman versichert dir, dass du natürlich das Wichtigste der New Kids bist, so, ja? Also du bist der Hauptcharakter und die anderen sind natürlich nur die anderen New Kids, das finde ich noch ganz süß gemacht, und dann bricht das Spiel komplett in sich zusammen. Also du läufst als dein selbstgestalteter Charakter in dieser 3D-Optik, die ja immer nicht ganz so gut zu South Park passt, aber man akzeptiert es dann so. Die Zwischensequenzen sind also halt eben auch im klassischen Stil gemacht.
Die Grafik-Engine ist auch recht aufwendig, wenn ich das kurz reinschieben darf.
Ja,
ich finde, das
sieht halt
nicht super.
Richtig, ja. Nee, es sieht halt nicht gut aus. So.
Okay.
Also spielt sich vor allem nicht gut, das ist das Problem. Also Optik wäre ja zweitrangig. Genau. Das ist ein furchtbar schlechter Gameplay-Loop. Also du läufst da durch und dann schießt du halt mit schlechten Waffenfeedback, also Waffenfeedback ist jetzt über, klar hast du Waffen, also du hast halt irgendwie einen Zauberstab oder so. Es macht null Spaß, es funktioniert einfach nicht. Du ballerst da ein bisschen rum, du willst kein Ballerspiel spielen, wenn du die ersten beiden Spiele magst. Ich weiß nicht, für wen dieses Spiel gemacht ist, weil die Leute, die die ersten beiden Spiele mochten, wollen jetzt nicht einen Multiplayer-Shooter spielen, auch kein PvE-Shooter. Die Gegner, das Feedback funktioniert nicht, du stolperst da rum, das ist ein wildes Button-Gemäsche, du hast keinerlei richtiges Gefühl von Kontrolle. Und dann hast du so herzlose Aufgaben. Lauf dahin, besieg diesen Gegner, sammel da drei Sachen ein, damit du, also du musst Benzin einsammeln und dann musst du den Schlüssel finden für das Auto, damit das Level-Hindernis halt weggeräumt wird. Ja, und dann startest du dieses Auto und dann rollt es runter in den Eisberg und dann befreist du halt Kyle's Dad und so. Und dann bla, bla, bla. Das ist wirklich einfach kompletter Schrott. Es ist wirklich, es macht null Spaß und ich bin komplett enttäuscht. Also, warum kommt man auf die Idee, so eine Erfolgsserie dann so abzuändern und denen dann auch noch so ein schlechtes Spiel vorzusetzen? Also, weißt du, es gibt ja so viele gute Vorbilder von solchen Arten von Spielen und mit der South Park-Lizenz kann man ja einiges anstellen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, es wird.
Also, ich befürchte ja, dass sie dann wahrscheinlich irgendwie ein South Park-Spiel nochmal rausbringen mussten, weil sie es versprochen hatten, um die Lizenz behalten zu können, um da dann weiter die Spiele quasi machen zu können. Und das war sicherlich ein Cheap Shot jetzt, das so zu machen. Es ist natürlich vielleicht auch schneller umgesetzt, als Obsidian zu bezahlen, die sicherlich auch viel Geld hätten haben wollen, vielleicht auch ausgelastet waren und keine Zeit hatten, das weiß man alles nicht. Aber könnte ich mir alles gut vorstellen. Und dann kommt vielleicht sowas dabei raus. Ich habe kurz nachgeguckt, bei How Long to Beat gibt es tatsächlich ja sogar eine Einschätzung für die Solo-Kampagne. Die ist dann 6 Stunden lang. Hm. Also immer wieder mit diesen kurzen Multiplayer-Sachen. Ja. Und dann kriegt man halt.
Aber klar, das spielst du ja nicht für die Story, was ein bisschen komisch ist. Also das sollst du dann halt immer wieder spielen und grinden. Also es kommt auch bei der Presse nicht besonders gut an. Es hat 60 bei Metascore, weil es halt ein paar Wertungen nach oben gibt, komischerweise. GameStar zum Beispiel hat 48 gegeben. So, ja. Also IGN hat in der Regel 3 bis 4 oder 5 gegeben. So, IGN USA hat wirklich eine 3 gezogen. Das ist, finde nicht nur ich schlecht und ich mag South Park.
Nein. Ja. Ich mag South Park auch. Ich kann es auch nicht verstehen, warum es jetzt sich so entschieden wurde. Ich persönlich mag allerdings den ersten Teil lieber als den zweiten und bin damit gefühlt relativ alleine. Aber gut, lassen wir das. Dann schnell weg von diesem Schrott. Ja. Diesem Schrott und hin zu einem wahnsinnig hochwertigen Spiel. Einem Spiel, das jetzt mit einer Kickstarter-Kampagne noch etwas Geld fischen möchte und deswegen den Early Access angekündigt hat für Mai. Ein Spiel aus Deutschland mit dem schönen deutschen Titel Songs of Silence.
Silence! I kill you!
Wir spielen in Songs of Silence Lorelei von Ehrengard. Mhm. Und ihr merkt vielleicht schon, wenn ihr das allein hört, es klingt sehr deutsch und es ist auch alles sehr, sehr deutsch im Spiel, aber das Spiel selbst ist bisher nur auf Englisch verfügbar. Mhm. Ihr könnt es theoretisch auch selber spielen. Es ist ein Mix aus Heroes of Might and Magic, im Speziellen vielleicht sogar, generell Heroes of Might and Magic, also dieses schöne, isometrische, man guckt von oben auf eine Weltkarte, ein paar 4X-Elemente. Und alles gemischt mit so einer Prise Total War, würde ich sagen, weil es Echtzeitkämpfe sind, die aber automatisch ablaufen. Das ist also ein Auto-Battler in den Kämpfen. So ein bisschen deswegen da auch die Parallelen zu Unicorn Overlord. Also da nehmen sie einem dann das, was ich auch immer fricklich fand, minimal, also wenn ich eine Kritik an dem ansonsten super perfekten Spiel Heroes of Might and Magic habe, dann ist es A, dass die Kämpfe auf Dauer immer so werden, dass ich keinen Bock habe, die Einheiten zu ziehen und dann eher sage, hier, mach das mal selber. Und B, man macht sich selber so Tank Rush-mäßig unbezwingbar. Das heißt, man haut einfach immer mehr Fantasy-Figuren auf die eigenen Einheitenstapel, bis man halt so unbesiegbar ist, dass die eigene Armee nicht mehr zu schlagen ist. Und beide diese Probleme, in Anführungsstrichen, nimmt sich Songs of Silence an, indem sie halt einen Autobattler draus machen. und den Helden, die ihre Armeen in den Kampf führen, eine maximale Armeegröße geben, die gar nicht überstiegen werden kann. Also man levelt immer noch die Helden hoch, die kriegen Erfahrungspunkte durch die Kämpfe und durch Erkundung und all sowas. Und ja, dann wird die Armee manchmal ein bisschen größer, aber man kann sie halt nicht komplett viel zu stark machen. Dadurch ist dieses strategische Element immer da. Und in den Kämpfen, wie gesagt, die laufen automatisch ab. Man kann vorher auf so einem Grid die eigene Armee aufteilen. Das ist 6 Reihen vertikal, 4 Reihen horizontal. Die Einheiten haben eine gewisse Größe. Und da kann man zum Beispiel die Kavallerie nach unten oder an die Flanken setzen oder einen Heiler hinten in die Mitte oder Zauberer und Ranged-Einheiten, sowas alles. Und der Kampf geht super fix los, dann rennen die Einheiten aufeinander zu. Das ist dann so wie in North and South, wer sich da noch erinnert, wo ja auch einfach die Armeen links und rechts standen und dann angefangen haben, in Echtzeit aufeinander zu feuern. Sehr, sehr intelligent erdacht und macht super viel Spaß, weil...
Bei North and South hat man aber selber gesteuert.
Richtig, da hat man einzelne Einheiten dann nach oben und unten, während sie durchgelaufen sind von links nach rechts.
Ja, du hast sie aktiviert, hast sie so positioniert, dass sie über die Brücke laufen, konntest dann wechseln und dann sind sie automatisch weitergelaufen. Genau.
Gar nicht so weit weg davon ist das auch hier, denn du hast unten dann so Spezialfähigkeiten von dem Helden deiner Armee, also hier von Lorelei, und später spielt man noch einen anderen, wie hieß der doch gleich? Ich gucke kurz nach. Hauser der Heilige, so ein schöner Mönch mit Rauschebart. Die haben verschiedene Spezialfähigkeiten und die kann man dann quasi reinwerfen mit Cooldown in die Echtzeitkämpfe. Das ist dann zum Beispiel so ein Kavallerieansturm und dann ist es so ein bisschen wie in einem MOBA, wie so Dota-mäßig. Das heißt, die kämpfen alle und du guckst quasi nur, wo kann ich jetzt eine Spezialfähigkeit taktisch klug einsetzen, damit ich irgendwie diesen Kampf zu meinen Gunsten entscheiden kann. Und das alles ist aber immer unter 30 Sekunden eigentlich vorbei, was ich eine super Zeit finde für die Kämpfe. Und zwischendurch hast du halt komplett Atmosphäre. Songs of Silence ist ein wahnsinnig schönes Spiel im Stil so 1920er. Die nennen das Art Nouveau-Style, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber guckt euch Screenshots dazu an. Ja. Sieht unfassbar gut aus.
So Gatsby-mäßig?
Auch. Aber nicht natürlich mit Neuzeit, sondern es ist schon ein klassisches Fantasy, Herr der Ringe-mäßiges Szenario. Ach also so. Mit Magie und genau, hätte ich vielleicht am Anfang dazu sagen sollen. Also du meinst, sowieso der Grafikstil so eine starke.
Ist so wie in den 20ern, aber eben nicht das Design des Spiels nicht, sondern der Grafikstil selbst, meinst
genau.
du?
Genau. Richtig. Okay. Ja. Wie die Figuren gezeichnet sind. Das könnten auch alles so Fresken an der Wand sein oder so. Das ist echt irre schön. Und was gibt's noch zu sagen? Das Heroes of Might and Magic Spielprinzip werden ja viele kennen. Man erkundet halt die Weltkarte. Man findet nicht ganz so viele Ressourcen, verschiedene Ressourcen wie in Heroes of Might and Magic. Da gibt's ja rote Kristalle und dann hier noch Holz und Steine und Mineralien und Asche oder was man da immer alles aufsammelt. Das ist hier nicht so, aber man kann natürlich trotzdem Baumaterialien generell sammeln, Gold und Divine irgendwas, also sowas wie Mana, so göttliche Inspirationskraft. Mhm. Und die sammelt man und kann sie dann in Städten ausgeben, um neue Einheiten natürlich auch wieder zurück zu rekrutieren. Das Spiel hat in der Demo eine Kampagne, die eine Mission umfasst, die sehr lange dauert. Und ja, auch eine schöne Geschichte erzählt, also wirklich so wie Herr der Ringe anfängt, ne, mit so einem Erzähler oder einer Erzählerin, die Lorelei, die verliert den Krieg, verliert im Krieg bei so einem Aufstand die Eltern und ist dann die Königin und versucht halt das Land wieder zu vereinen, relativ Standardkram, aber sehr, sehr atmosphärisch erzählt, sodass es mich selbst mit der Standardstory direkt wieder reingezogen hat und so ich direkt dabei war. Das war wirklich, wirklich schön. Städte bieten natürlich Schutz und Regeneration. Das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied zu Heroes of Might and Magic, wo man ja, wie ich schon gesagt habe, immer so viele Einheiten aufeinander macht, damit man mit einem Angriff dann möglichst alle Gegner direkt tothaut, damit die gar nicht antworten können. Hier ist es so, man sollte möglichst nur nicht eine Einheit komplett verlieren. Also eine Einheit besteht auch nicht aus einer Einheit, bis auf die Helden natürlich, sondern das sind immer so kleine Armeen. Und solange eine kleine Armee übrig bleibt, kannst du sie danach auch wieder hochheilen und dann wird sie wieder so zur Standardstärke hochgemacht. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Soll, wie gesagt, im Mai dann erscheinen. Macht jetzt schon einen wahnsinnig runden Eindruck. Deswegen könnte man durchaus die Kickstarter-Kampagne kritisch begutachten. Die sind da jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme nochmal bei 50.000 Euro, die sie da einnehmen. Das ist irgendwie gefühlt für mich nur so eine Marketingaktion und es geht nicht wirklich darum, hey, unterstützt unser Spiel, damit wir unseren Traum erfüllen können, sondern es ist so mega durchstrukturiert. Ja, wenn es jetzt noch auf 75.000 Euro geht, dann gibt es Schwierigkeitsgrade für die Kampagne. Dann gibt es auch einen Easy-Mode und einen Hardcore-Mode. Und ich denke mir nur so, ja, kann man schon machen. Wirkt ja alles jetzt ein bisschen komisch, weil ihr offensichtlich schon Ideen für alles habt und nur jetzt Aufmerksamkeit quasi und das Geld mitnehmen wollt. Das macht man heutzutage so. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil das Spiel offensichtlich ja funktioniert und schon irgendwie gefühlt fertig ist bei den meisten Sachen.
Und wie war das? Das war ein deutsches, ist es ein deutsches Studio?
Ja.
Ja, ich versuche nochmal den Namen zu finden, den habe ich leider gerade in den Notizen.
Chimera Entertainment.
Oh, ja, habe ich schon mal gehört.
Und das ist ihr erstes richtig großes eigenes Spiel. Also da arbeiten die ja schon ganz schön lange dran. Das ist so ein klassisches Umsetzstudio auch gewesen. Also die haben ganz viel, so was weiß ich, Angry Birds Mobile Games gemacht, haben Sacred Legends gemacht, XCOM Legends. So, weißt du, so Spin-Offs für Mobile, Wii und Kram. Also die haben schon relativ viele Spiele, wenn man auf der Seite guckt. Aber das sind alles so Lizenzgeschichten. Die hatten auch schon ein paar eigene Sachen, aber dann eben auch mal Auftragsarbeiten für Bernd das Brot und solche Geschichten. Ein Wahnsinn. Game für die Münchner Wiesen und solche Geschichten. Und das ist jetzt so ein richtiges Herzensprojekt, hat man so das Gefühl.
Ja, das merkt man auch. Und ich drücke dem Team auf jeden Fall die Daumen. Das macht einen super, super guten Eindruck, sodass es mich auf allen Ebenen eigentlich gerade anspricht. Und es ist so lustig, das Spiel gerade auf Englisch zu spielen, weil halt alles im Spiel auf Deutsch ist. Also die Stadt Silberstein, ne, die Doran, Zitadelle, alles deutsche Wörter. Und die werden dann halt von den auf Englisch so ausgesprochen, was aber super viel Flair gibt.
Da kommt sicherlich noch die deutsche Lokalisierung dann auch, oder?
Ja, und ich wäre dann so lustig, ich würde so lachen, wenn dann die deutsche Version am Ende schlechter klingt als die englische. Mal gucken, wie das ausgeht.
Ja. Aber das ist ja nichts Neues. Also deutsche Studios, dass die gleich auf Englisch auch produzieren, das haben Mimimi zum Beispiel
ist ja
auch gemacht.
Klug. Ja, ja, ist auch logisch irgendwie, ne? Ja. Also du kannst ja davon ausgehen, zumindest, oder hoffen, dass die deutschen Spieler und Spielerinnen halt genügend Englisch können und dann hast du halt gleich den Vorteil, dass du auf den internationalen Markt auf jeden Fall kommst und jeder quasi oder jede dein Spiel versteht von Anfang an. Deswegen vollkommen logisch und viel Glück damit. Das klingt doch cool.
Sehr schön. Will ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Sieht sehr, sehr schön aus auf jeden Fall. Cool.
Dann stecke ich mir jetzt mal ein schönes Wassermelonenbonbon in die linke Backe und höre Anne gespannt dabei zu, wie sie von Suika Game berichtet.
Ich bin echt late to the party. aber es war so, ich habe mir Princess Peach Showtimer gekauft, kürzlich, und hatte dann so ein paar Nintendo Coins übrig. Und Suika Game ist mittlerweile so günstig, also kostet glaube ich 3 Euro, dass ich das mit meinen Coins bezahlen konnte und dachte so, ey, eigentlich wolltest du immer mal gucken, was das ist, ne? Und dann habe ich mir das gekauft von meinen Coins und bin direkt drauf hängen geblieben, auch weil die Musik so eindringlich ist. Und wer noch nie von diesem Spiel gehört hat, es ist eigentlich eine Variation von Tetris. Also du hast verschiedene Früchte. Ich glaube, es sind 10, lass mich nicht lügen, 10 oder 8. Und die musst du halt in so ein Glas-Plastikbehälter zusammenschmeißen. Und jedes Mal, wenn gleiche Früchte aufeinandertreffen, also eine Erdbeere mit einer Erdbeere, wird eine neue Frucht draus, eine etwas größere. Und das muss man natürlich dann managen, denn irgendwann sind die so groß, zum Beispiel die Ananas ist schon dann fast die drittgrößte Frucht dort und die nimmt ja dann sehr viel Raum ein. Dann müsst ihr halt gucken, wie bewerkstelligt ihr das dann, dass ihr nicht überlauft. Und wenn ihr überlauft, ist halt das Spiel zu Ende. So. Und das ist so simpel, ne? Und ich mag das aber, wenn man sowas Bestehendes nimmt, was total einfach ist. So Tetris ist ja wirklich das simpelste Prinzip ever. Du musst halt Bauklötze aufeinander stapeln und wenn die Reihe voll ist, dann dezimiert die sich halt so. Und das halt mit diesen lustigen Früchten, die halt nicht einfach nur Früchte sind, sondern die auch noch bescheuerte Gesichter haben, die lustig reingucken. Das ist halt so wirklich, das ist ein sehr japanisches Spiel. Also es ist wirklich sehr knuffig. Du hast die ganze Zeit diese Dudelmusik im Hintergrund und dann diese Früchte, die dich angucken. Einer guckt dich an und streckt die Zunge raus, dann lächelt einer und so. Es ist halt, es ist wundervoll. Und es hat ein gewisses Suchtpotenzial, weil ich finde, diese Tetris macht einen ja auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen abhängig, aber es ist schon sehr, sehr einnehmend, finde ich. Ich habe immer sehr, sehr gern Tetris gespielt und auch als Kind auf langen Autofahrten auch immer gern Tetris gespielt mit dem Gameboy. Und dieses Prinzip halt zu nehmen und so ein bisschen was anderes draus zu machen, finde ich halt total super. Und wie gesagt, vor über einem halben Jahr oder so hat das der Rest der Welt ja schon rausgefunden, dass dieses Spiel witzig ist. Und ich kann da nur beipflichten. Also es ist so ein richtiges, das spiele ich irgendwie zwischendurch mal 1-2 Stunden zur Entspannung.
Dann, 1-2 Stunden? Ja, nein, Jesus.
Okay, cool. Es ist ja auch ziemlich schnell vorbei, wenn man mal ehrlich ist, ne? Weil es ist nicht so einfach, diese Früchte dann in der richtigen Reihenfolge anzuordnen, weil du halt hast diese, durch diese Kollisionsabfrage, genau, hast du ja dann doch auch das Problem, dass die auch nicht immer dahin rollen, wo sie hinrollen sollen und so weiter.
Ja, deswegen Physik, also, oder?
Das, auch. Genau. Ganz viel. Das ist das Hauptding, meiner Meinung nach. Das ist halt eigentlich die Gacha-Sucht, die da mit drin ist, dass du halt wirklich guckst, wie fällt jetzt diese eine Kugel und wenn die andere sich auflöst, dann bewegen die sich auch noch so ein bisschen. Manche drehen sich immer so ein bisschen. Da kannst du dir nie so ganz sicher sein. Die sind nie alle ganz rund. Also es gibt 1-2 Früchte, die sind ganz rund und einige haben aber halt dann doch so eine ganz kleine Einkerbung oder irgendwas und drehen sich dann nicht mehr ganz so mit. Die Pear zum Beispiel, die Birne, wie sie halt in
echt. Du hast jetzt auf der Switch gespielt, oder wie?
Genau, das ist, ich finde das.
Es gibt ja auch ganz viele Adaptionen im Mobile und so.
Ja, klar. Ich finde, das ist ein super Switch-Game. Auch für unterwegs kann ich mir das total gut vorstellen, dass man im Zug sitzt und dann seine Zeit damit totschlägt. Ich finde es halt auch sehr wholesome, muss ich sagen. Weil auch die Farbgebung, alles ist sehr positiv, ne? Auch wenn man irgendwann zwischendurch bestimmt mal schreien möchte, weil es wieder nicht so geklappt hat, wie man sich das ausgerechnet hat. Aber ich finde es wirklich sehr entspannt und wie gesagt, ab und zu mal hinsetzen und ein bisschen ein paar Runden da spielen und versuchen, einen möglichst hohen Score zu kriegen. Macht sehr viel Spaß. Fand ich dann doch ziemlich einnehmend. War überrascht.
Ich erinnere mich auch, dass es eine taktische Variante auf jeden Fall gab. Ich habe mir, als ich das gespielt habe letztes Jahr, auch ein paar Let's Player dann dazu angeguckt, die es richtig gut konnten.
Ja,
irre. Das ist dann halt schon, da merkt man, dass ein bisschen mehr hinter ist, als auf den ersten Blick da ist, so wie bei Tetris ja natürlich auch. Und dann war das Spiel für mich legit, weil auf den ersten Blick ist es erstmal so, dass man es belächeln möchte. Aber als dann die Kombos dazu kamen, ne, ganz genauso wie bei, womit wurde denn nochmal Tetris gerade gematcht? Das wurde doch gerade, wo man diese zwei Spielarten hat. Einmal die Blobs, die von oben runterkommen und Tetris, und das konnte man gegeneinander spielen. Auch auf Switch gibt es zwei Versionen von, ach Herr Jemini. Ich spreche natürlich von Puyo Puyo Tetris.
Ach, ihr kennt so, natürlich Puyo Puyo. Puyo, Puyo.
Wo halt, wo man die verschiedenen farbigen Blöcke aufeinander machen muss und versucht, eine Kombo dadurch hinzukriegen, dass man halt oben eine Farbe hinmacht, dann eine Trennfarbe dazwischen macht und die dann auflöst und dann die Farbe von oben auf die Farbe von unten fällt und dadurch die Kombo immer passiert. Genau das ist das Prinzip, was halt bei dem Suica-Game auch funktioniert, dass du lange planst, wo die Großen dann am Ende aufeinander fallen, damit du dann den Platz natürlich auch wieder herkriegst und die großen Kombos bekommst. Genau. So, hatte die PC-Version von Horizon Forbidden West auch neue Kombinationen? Neue Rays, naja, die getraced
also
werden?
Widescreen-Support halt vor allem, das ist halt das Schöne daran. Also Horizon Forbidden West ist jetzt für den PC erschienen in einem wunderschönen, wirklich sehr gelungenen Port vom gleichen Studio Nixes Software, die auch aus den Niederlanden, die auch die ganzen anderen guten PC-Ports von den Sony-Spielen verantwortet haben. Ratchet & Clank haben die gemacht, Marvel, Spider-Man und so weiter. Die alten Tomb Raiders und so weiter. Wirklich tolle, tolle Umsetzung. Also die wissen, die verstehen ihr Handwerk, wie man so schön sagt. Und ich liebe ja Aloy. Also von daher war ich jetzt sehr motiviert, da nochmal reinzutauchen und zu gucken, wie die PC-Version geworden ist. Und wenn ihr es noch gar nicht gespielt habt, lohnt sich die PC-Version natürlich komplett. Ansonsten, wenn ihr es jetzt auf der PS4 oder dann eben auf der PS5 auch schon gesehen habt, weiß ich nicht, ob man es jetzt nochmal unbedingt für einen PC braucht, wenn man jetzt nicht der absolute PC-Fan ist. Aber das ist natürlich ganz klar für die Zielgruppe gemacht, die halt vielleicht keine PlayStation haben. Und die können sich überhaupt nicht beschweren. Also es ist sicherlich jetzt die mit Abstand schönste und beste Version. Klar, die PS5-Version hatte ja auch schon den Vorteil mit den SSDs, dass es schnell lädt und schnell zackig unterwegs ist. Das hast du jetzt am PC natürlich nochmal einen Tick schneller. Also Digital Foundry hat nochmal gemessen. Natürlich ist es nochmal ein paar Millisekunden schneller. Du klickst auf Start und zack bist du in der Spielwelt. Das ist schon sehr, sehr krass. Und die größten Vorteile sind natürlich, dass du halt einfach noch ein bisschen mehr deine Hardware auskosten kannst. Es sieht fantastisch aus. Du hast natürlich super flüssige Framerate, obwohl du alle technischen Sachen anhast. Also es ist stabil über 60 Frames immer bei mir gelaufen. Und Widescreen-Support, das finde ich halt richtig
schön. Widescreen ist 16:9, ja.
Genau, Ultra-Wide-Support für die Monitore, außer bei den Cutscenes natürlich, die werden ja dann nicht neu gemacht, das kennt man ja, da hast du dann immer kurz die schwarzen Balken, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber ich liebe diese Welt und diese Ästhetik und diese Optik und das natürlich dann auch noch in dieser etwas breiteren Ansicht zu haben und butterweich, natürlich trotzdem auch mit dem DualSense-Support, das ist ja auch das Schöne daran, dass du trotzdem nicht darauf verzichten musst, wenn du einen DualSense-Controller hast, trotzdem diese Vibrationen dann auch zu spüren, was du ja auch nicht bei allen PC-Versionen Umsetzungen hast und ja, kann ich absolut empfehlen. Also ich bin wieder voll drin.
Lass uns im Chor singen. Ich bin auch ein großer Freund des Ultra-Wide-Formats. Für mich könnten alle Sachen längst umgestellt sein. Ja. Ich würde am liebsten ja auch in Ultra-Wide streamen, weil ich das viel clevere und bessere Format finde für alles. Also, schwarze Balken oben und unten auf Fernsehen. Dann soll die Fernseher halt größer werden, damit das trotzdem ausreicht.
Also ich bin schwer begeistert und werde es auch wieder ein bisschen spielen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe zu wenig Zeit mit Aloy verbracht. Ich habe es auf der PS5 dann gar nicht durchgespielt und hier hast du natürlich auch gleich den DLC dabei. Das ist die Complete Edition, also da ist Burning Shores, dieses Add-on mit, was war es, Hollywood, glaube ich, gell?
Yes.
Es ist dann hier auch gleich schon mit drin und genau, hast natürlich den Vorteil, dass die ganzen Patches, die dann noch kamen und so, natürlich schon gleich mit drin sind. Also lohnt sich.
Kostet
60 Euro.
Apropos schwarze Balken oben und unten, die gibt's auch zu sehen bei Tetris, dem Film, den du jetzt nachgeholt hast, Manu. Ich habe den ja auch gesehen. Wie fandst du ihn?
Witzig, dass Anne gerade Tetris angesprochen hat.
Witzig,
und just den Tetris-Film geguckt habe. War ja exklusiv produziert von Apple. Läuft auf Apple TV. Habe ich jetzt endlich mal nachgeholt. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit gucken. Und es ist ja eine Based-on-a-True-Story-Geschichte. Also sie nehmen sich natürlich einige künstlerische Freiheiten, was die Dramatik angeht. Also da gibt's dann so Szenen, wo dann verschiedene Leute gleichzeitig beim KGB im Büro sitzen und gegeneinander ausgespielt werden. Das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so in echt war, auch keine Autoverfolgungsjagd im Landa oder wie die Autos hießen, stattgefunden hat auf dem Weg zum Flughafen. Da wird es natürlich ein bisschen Hollywood-Dramatik drin. Aber abseits dessen fand ich den wirklich cool gemacht, weil die Geschichte sich ja wirklich mehr oder weniger so zugetragen hat, dass Alexei dieses Spiel erfunden hat, in Russland hinter der Mauer sozusagen natürlich, also hinter dem eisernen Vorhang, dann aber ja diesen Welterfolg gar nicht zelebrieren und feiern konnte. Also das Spiel hat sich dann ja als viraler Moment fast schon damals, so wie bei uns Moorhuhn, einfach verbreitet und ist um die Welt gegangen, ohne dass er da groß was von mitgekriegt hat. Und dann diese Lizenzen dann schlussendlich bei Nintendo gelangt sind und dieser Vertreter aus Japan heraus dann eben bei Nintendo die Idee hatte, das könnten wir doch für den Game Boy machen. Ja? Und dieser Welterfolg hat sich dann eingestellt und die Dramatik dahinter war ja, dass dann sehr, sehr, sehr viel Schmuh mit diesen Lizenzen passiert ist. Also wer hat jetzt wirklich die Lizenz für Tetris, also einem russischen Spiel, aber für den Weltmarkt, für Arcade, für Handheld. Handheld gab es ja zu der Zeit nicht. Und dann gingen die Streitereien ja los. Wer hat die Rechte überhaupt? Und die Tatsache, dass die dann da ständig in Russland auch waren und der KGB aber da gar nicht so erfreut drüber war, das wird natürlich wunderbar als Stoff hier genommen, um diese Tetris-Geschichte auf eine sehr spannende Art und Weise zu erzählen. Also mir hat der große Freude gemacht, der Film. Wie fandst du denn? Also natürlich nehmen sie sich künstlerische Freiheiten, aber ich fand, das war völlig in Ordnung, auch ein bisschen Dramatik reinzubringen, weil die Bürokratie als solche in einem Film zu zeigen, was da wochenlang wohl mit Rechten und Verträgen hin und her geschickt wurde, das wäre anders halt total langweilig gewesen.
Das geht nur, wenn man Godzilla ist.
Genau. Ich fand den Film auch sehr unterhaltsam insgesamt. Bei mir kam dazu, ich habe den halt sehr unter einem historischen Aspekt quasi begutachtet, weil ich im Studium auch tatsächlich über Tetris eine Abhandlung geschrieben hatte und da die dann auch viele Passagen zitiert hat aus History of Video Games, dem Buch und all das. Und da ist vieles halt richtig natürlich und wirklich auch toll, wie sie diese Zankereien von den verschiedenen Playern reingebracht haben. Das wird dadurch wirklich transparent einer großen Zielgruppe gezeigt. Also das fand ich super umgesetzt. Technisch finde ich ihn großartig. Das liegt aber hauptsächlich an der Art, wie Apple halt diese ganzen Produktionen durchführt. Die sehen ja alle wahnsinnig klinisch und gut aus. Und das ist gleichzeitig
eine Produktion auf jeden Fall.
Richtig, ne, genau. Eine große Produktion. Was mir nicht so gefallen hat, waren dann so ein bisschen die Albernheiten dabei. Also auch wie der Hank Rogers zum Beispiel dargestellt wird und der dann so eine fast schon so eine Bro-Freundschaft mit dem Alexei Pachitnov aufbaut. Das war mir persönlich dann ein bisschen too much. So wird es wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Aber das passt natürlich insgesamt, um dieses Thema einfach der breiten Masse da
Ich weiß gar nicht, ob das bringen. Also ich fand das gar nicht so unpassend. Also ich meine, der Hauptcharakter ist so ein bisschen, er wird ein bisschen so als Naivling dargestellt, aber ein sehr herzensguter Naivling. Also mich hat er so ein bisschen an Michael Scott erinnert, so ein Chef, also der alles dran setzt, jetzt da reinzugehen und halt völlig naiv nach Russland fährt und keinerlei Schiss hat, auch einfach mal in so ein Regierungsgebäude reinzulaufen. Man sieht ja ganz am Ende im Abspann auch, wie er wirklich aussah und man sieht so Aufnahmen, wie er selber sich filmt im Taxi in Moskau und Alexei trifft und diese Dolmetscherin dabei hat und das war nicht so weit weg von dem, wie es im Film ist. Also ich glaube, eine gewisse Grundnaivität oder einfach so eine Selbstüberschätzung musste dieser Hank Rogers schon haben, um sich da so reinzustürzen und ja sein ganzes Leben zu riskieren. Also nicht nur sein Leben, sondern eben seine ganze Ersparnisse in diese Idee reinzustecken. Das wird ja auch thematisiert, dass er seine Familie da ja ziemlich stark belastet, seine Tochter vernachlässigt und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut dargestellt, weil er selber und der Alexei, also der Erfinder von Tetris, die haben ja dann auch die Tetris Company in echt gegründet, sind ja auch heute noch Teil dieses Studios und seine Tochter führt die Geschäfte jetzt auch inzwischen weiter. Also das scheint schon auch da eine Freundschaft entstanden zu sein, weil er hat ihn ja wirklich dann am Ende nach dem Fall der Mauer und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja auch wirklich dann nach L.A. rübergeholt und diese Firma gegründet. Also ich glaube, das ist nicht so weit weg. Die beiden waren ja auch als Executive Producer an dieser Produktion beteiligt und er wird sich ja jetzt auch nicht so falsch da dargestellt gesehen haben, weißt du? Wenn er da wirklich.
Nein, es ist eine typische Heldengeschichte und ich, also so wie ich da zumindest das Buch verstanden habe, waren die Player halt alle nicht. Alle so ein bisschen grau, sage ich es einfach mal. Also nicht ganz so gut und einfach.
Er ist natürlich der absolute Strahlemann in der Sendung.
Genau, also das ist das, was mich so ein bisschen gestört hat. Ja, genau. Der Film brauchte halt einen Helden und jeder hatte Dollarzeichen in den Augen damals.
Aber es wird trotzdem angedeutet, dass es bei ihm also dass er ein bisschen so das Schlitzohr schon ist. Also das wird schon angedeutet, dass er da eben aber ich weiß, was du meinst. Er wird
der russische Staat wird halt auch ein bisschen hops genommen. Ich glaube, ganz so inkompetent, wie sie sich dann darstellen, werden sie wahrscheinlich damals nicht gehandelt haben. Wenn sie gewollt hätten, wäre das sicherlich anders ausgegangen in dem Moment. Beziehungsweise wird da dann noch sorgfältigere Planung als die im Film dargestellt wird, vonnöten gewesen sein.
Aber er ist sehr unterhaltsam, der Film,
auf jeden Fall. Und auf jeden toll Fall. Produziert.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, als jemand, der den noch nicht gesehen hat. Wer spielt denn da mit? Kennt man die Nasen?
Hank Rogers wird von Taron Egerton gespielt.
Ach was.
Ansonsten kennt man, glaube ich, kaum jemanden. Michael Gorbatschow wird von Matthew Marsh gespielt.
Und die russischen Leute werden auch wirklich von Russen gespielt.
Ja, das stimmt.
Ich auch nochmal geguckt. Das ist
der eine Typ von GoldenEye.
Ja. Ach stimmt, der ja, dieser kleine, der den Stein spielt, gell?
Ja, ja.
Der ist so ein typischer
Bond. Toby Jones, ja.
Okay. Ja. Taron Egerton, ach du Schande.
Okay. Ja, aber mit Schnurrbart.
Hat auch einen guten Schnauz, ja. Ja. Sowieso, also ganz viele Apple-produzierte Serien und Filme haben Männer mit guten Schnauz. Das finde ich top. Bin ich total dabei.
Ja. Sehr schön.
So, dann kommen wir mal rüber zu den News. Was muss ich lesen? Die Kotaku-Redakteure werden gezwungen, von News auf Guides umzuschwenken und sollen 50 Guides im Monat produzieren. Das würde ich mir ja nicht gefallen lassen, wenn ich Chefredakteur da wäre. Ich würde sagen, da wird gegen die Interessen und die hart arbeitenden Leute entschieden. Da würde ich ja kündigen. Und genauso wurde es auch gemacht.
Ist passiert.
Ja, die Frage ist ja eher, also ich habe mir das noch nicht angucken können. Hat das jemand geleakt, nach außen getragen? Weil solche Sachen sind ja interner, ne? Mhm. Also wenn dann die Sitzung stattfindet von allen Mitarbeitern und das verkündet wird von der Chefetage, da gehst du ja nicht hin und sagst so, liebe Leserinnen und Leser, wir werden jetzt unser Portfolio umstellen. Sondern da muss ja jemand hingegangen sein und gesagt haben, so geht das nicht, ich mache das jetzt öffentlich.
Naja, die Chefredakteurin hat wirklich gekündigt und hat einen öffentlichen Brief geschrieben, warum, und hat eben gesagt, sie ist mit after careful consideration und so, dass sie eben mit dieser Managemententscheidung von dem neuen Besitzer GO Media, die seit einigen Jahren da Kotaku führen, einfach überhaupt nicht einverstanden ist, weil sie sagt, das stimmt nicht mit den Werten und den Zielen überein, warum wir Kotaku gemacht haben, was Kotaku sein soll. Also Kotaku, natürlich dieses große Medienmagazin, so ähnlich wie Polygon oder so, seit Jahrzehnten dabei und natürlich immer auch sehr bekannt gewesen für ihre...
Immer schon kontrovers. Reveal. Ja,
ja, natürlich, aber immer auch für ihre großen Reveals natürlich, aber natürlich auch für News und einfach einer der großen Presseplayer. Und GO Media hat jetzt eben beschlossen, News klicken nicht mehr, wir machen jetzt Guides und Wikis und Walkthroughs und solche Geschichten. Damit können wir mehr Werbegelder verkaufen. Und damit ist jetzt halt die Chefredaktion oder die Chefredakteurin nicht einverstanden, hat gekündigt und die drückt halt auch aus, dass natürlich auch die Redakteur und die Redakteurinnen dort von NewsschreiberInnen jetzt eben gezwungen werden, Guides zu machen, was ja ein völlig anderes Aufgabengebiet ist.
Genau.
Wenn du dafür zu Kotaku bist, um diesen Job zu machen und du willst über die Presse, also journalistisch arbeiten und auf einmal sollst du Guides und Wikis machen, dass die natürlich jetzt erbost sind oder sauer, kann man schon auch verstehen. Ja.
Absolut, da bin ich ganz auf deren Seite, das würde ich mir auch nicht gefallen lassen, dafür ist man ja nicht eingestellt worden. Gleichzeitig gibt es die andere Ebene, dass ja auch gesagt wird, man hätte in den Statistiken gesehen, dass das ja auch gar nicht unterfüttert sei mit realen Zahlen, dass also die News viel mehr Abrufe hätten als die Guides und von daher wäre diese ganze Entscheidung völlig daneben. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es im speziellen Fall bei Kotaku ist, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es natürlich schon so ist, dass das News-Geschäft, da machst du dich sehr, sehr abhängig von externen Faktoren, was deine Abrufe angeht. Und wenn du dann mal News-Flaute hast oder wie jetzt natürlich auch gerade eine Zeit ansteht, wo hauptsächlich die News darin bestehen, dass irgendein Studio geschlossen wird oder gekündigt wird, das klickt sich jetzt nicht besonders gut. Und ansonsten stellen wir uns ja gerade alle auf relativ zwei, drei dünne Jahre ein, dann ist das natürlich ein Problem. Und Guides klicken halt über Jahre bis zu Jahrzehnte stabil und sicher. Die Entscheidung dahin ist erstmal so gesehen nicht die allerblödeste. Jetzt muss man das natürlich vollkommen anders angehen, als das da von GO Media gemacht wurde, die offensichtlich nicht wissen, wen sie da sitzen haben und wer für was verantwortlich ist. Da muss man halt Leute einstellen, die Guides herstellen wollen. Das will kaum einer, weil das nämlich auch eine scheiß Kackenarbeit ist.
Und du hast gesagt, 50 Guides pro Monat? Nein, pro Woche. Also GO Media fordert jetzt 50 Guides, also Artikel. So findet ihr die 10 Bilder in Zelda. Oder was?
Immer zu aktuellen
Titeln natürlich. Und 50 Guides, also da hast du ja nichts anderes mehr zu tun. Und das macht ja wirklich keinen Spaß, diese Sachen zu machen. Da bin ich voll bei dir. Ich verstehe es aus einer strategischen Sicht natürlich voll, wie du schon gesagt hast, aus GO-Media-Sicht macht es natürlich total Sinn, sowas zu fordern, aber du kannst halt nicht einfach RedakteurInnen dazu zwingen, dann ihr komplettes Aufgabengebiet umzuändern, weil dann hast du ja einfach frustrierte Mitarbeitende, ist ja klar.
Ja, richtig, genau, das ist dann das Problem. Du kannst das schon machen, also nichts hindert dich, die Aufgabenbereiche zumindest zu wandeln oder versuchen, deine Mitarbeiter umzuschulen, aber wenn sie dann halt gehen, dann musst du dich auch nicht wundern.
Ich habe auch mal in so einem Laden gearbeitet. Da war es halt, das war schon echt eklig. Also da ging es halt auch darum, Guides und Artikel zu schreiben, die auf jeden Fall sich über eine Zeit halten und länger geklickt werden. Und dann wurde halt im Backend auch gesammelt, wer was, wie viele Artikel gemacht hat. Und dann gab es auch von jedem ein Bildchen. Und der am meisten Output im Monat hat, hat immer so ein kleines Krönchen aufgehabt.
Ist das ekelhaft.
Das war unfassbar. Es war wirklich, alles war wirklich sehr, 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 sehr schön.
Eine gigantische Zeit bei dir.
Das war richtig, ja. Ja, und ich wette, es ist bis heute noch so dort. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum gibt es die noch? Keine Ahnung.
Doch, Giga gibt es noch. Robin,
wer, was? Was, wer?
Hust, nee, hust.
Ja, auf jeden Fall ist das ja gängig. Also, dass viele, leider, viele Outlets machen das ja schon so. Dass jetzt Kotaku nachzieht, ist eigentlich ein logischer Schritt, ne? Denn auch die haben jemanden da oben sitzen, der den quasi die Hütte bezahlt. Und die wollen natürlich auch eine Gegenleistung und wollen natürlich auch was sehen dafür und auch Geld wieder einnehmen. Ja, wenn die Leute von Kotaku geil sind, dann gehen sie alle. Aber das können sie sich ja nicht leisten.
Wohin
in Amerika,
denn bitte?
Eben, genau. In Amerika ist es ja alles noch viel schlimmer. Da kannst du ja nicht einfach kündigen, so wie vielleicht in Deutschland. Und dann erstmal irgendwie kommst du ins System erstmal hier und suchst in Ruhe was Neues, wenn es halt wirklich nicht mehr zumutbar ist, irgendwo zu arbeiten. In den USA gibt's das ja nicht. Da hast du einfach Pech. So. Das ist schon bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Vor allem, weil ich halt früher zu Steven Tortillo und Jason Schreier-Zeiten halt wirklich echt gerne Kotaku-Sachen gelesen habe. Und das war auch immer so der, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber Kotaku war immer so das, wo man sagt, so, ey, die machen Sachen, die machen andere Outlets nicht unbedingt. Ja.
Ideales Beispiel, um mal wieder zu zeigen, dass am Ende die Menschen das Medium machen und nicht das Medium. Die Menschen.
Und was du auch ansprichst eben, deswegen ist es so wichtig, Anne, dass es jetzt immer mehr Gewerkschaften gibt. Also die IGN-RedakteurInnen in den USA haben jetzt auch eine JournalistInnen-Gewerkschaft gegründet, um da halt auch eben besser geschützt vor zu sein, was ich auch sehr unterstützenswert finde, und firmieren sich da quasi unter einer Schutzmantel, um eben auch gegen solche groben Schwingungen, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Management-Ebenen da ein bisschen besser geschützt zu sein. Und wenn die Kotaku-Leute jetzt halt auch in so einer Industriegewerkschaft wären, könnten sie halt sagen, hey, das steht nicht in unserem Vertrag, ihr könnt uns nicht dazu zwingen, sowas zu tun, das muss irgendwie längerfristig geplant sein. Und genau das ist der Grund, warum Gewerkschaften da so wichtig sind.
Ganz kurz in dem Zug nochmal, bei IGN gibt's ja gerade auch Riesendiskussionen wegen irgendwie, ich glaube, 3 Leute sind es, die entlassen wurden, ohne dass das abgesprochen war. Also ist keine große News, aber in dem Zusammenhang, die Union greift dort und da wird jetzt ordentlich Aufriss gemacht, damit da irgendwie, weiß ich nicht, neue Regeln festgelegt werden, Schadensersatz und so weiter. Also es ist schon sinnvoll, so eine Union zu haben, und ich hoffe, das setzt sich da großflächig auch dann mal durch.
Ja. Wäre sie nur schon da gewesen bei Sega, als in der letzten Woche 250 Menschen dort entlassen wurden und Relic Entertainment verkauft wurde. Das ist nämlich passiert, aber gleichzeitig hat sich auch die Union dort gebildet, allerdings jetzt im Nachhinein erst. Also bei Sega können die noch angestellt sind, in Zukunft vielleicht auf eine bisschen bessere Verteidigung der eigenen Rechte hoffen. Aber diejenigen, die bei Relic Entertainment arbeiten, wurden, wie gesagt, verkauft. Und die Leute, die für das Total War Studio gearbeitet haben, die haben 250 Leute entlassen in der letzten Woche.
Da kleiner Trost, also natürlich nur ein schwacher, aber der Sitz ist in Kanada, also in Vancouver. Die haben wenigstens ein bisschen besseres Sozialsystem als in den USA. Aber natürlich für die Leute, die trotzdem ihren Job verloren haben, natürlich trotzdem scheiße. Aber immerhin ist es nicht in den USA, sondern in Kanada.
Ja. Ich frage mich, was Creative Assembly jetzt halt noch macht. Die haben, wie gesagt, so viele Leute verloren. Das letzte Projekt, an dem sie gearbeitet haben, war ja Hyenas. Das wurde ja schon eingestellt.
Zu einem relativ bescheuerten Zeitpunkt wurde es eingestellt. Ich meine, gut, besser als wenn man irgendein Spiel, was dann am Ende doch nicht funktioniert, auf den Markt wirft, manchmal. Aber das war ja auch mehr als merkwürdig, was da alles im Laufe dieser 2 Jahre, wo man das auf der Gamescom dann schon spielen konnte auch, was da alles passiert ist.
Ja.
Wild.
Ja, wurde halt gecancelt, weil es einfach klar war, das wird kein Erfolg, ja. Wir haben auch mehr oder weniger positive Nachrichten, nämlich Leute, die ihre Studios wieder zurückkaufen. Das haben wir ja letzte Woche auch schon angekündigt, dass das jetzt immer mehr passiert. Eins ist aus Deutschland tatsächlich, und das ist nämlich der Dieter Schöller, der Head-Up-Gründer, so ein deutsches Publishing-Haus. Das war jetzt bei Thunderful, bei den Schweden. Und Dieter Schöller selbst, also der Head-Up-Gründer, hat jetzt seine Anteile zurückgekauft von Thunderful, um Head-Up quasi auch vor diesem Exodus zu bewahren.
Ja, jein, er hat seine eigenen Anteile, die er noch bekommen muss, quasi in die Waagschale geworfen, dass Thunderful ihm jetzt weniger zahlen muss, plus halt das Studio obendrauf, und konnte sich davon quasi zurückkaufen. Ja, weil Thunderful halt auch in großen Problemen ist, ja.
Genau, Thunderful war jetzt genötigt, aber natürlich gut für Dieter und für Head-Up, dass das jetzt wieder auf eigenen Beinen steht. Also die machen dann weiter, haben sich da quasi gesaved. Und Take-Two hat Gearbox jetzt von Embracer abgekauft. Das hatten wir ja auch schon gesagt, dass Embracer Gearbox, also die, nicht Fallout,
Borderlands.
Borderlands-Leute verkaufen muss, weil natürlich da einfach auch noch ein bisschen Value drinsteckt. Also Embracer braucht dringend Geld, und dann kann man Gearbox natürlich auch noch ganz gut vielleicht losbekommen, weil sie gute Spiele machen. Und Take-Two hat jetzt zugeschlagen und holt sich Gearbox zurück zu, nicht zurück, zu sich ins Haus.
Doch, irgendwie schon zurück, denn die haben irgendwie ja schon Borderlands 1, 2, 3 alle gepublished, und eigentlich hat Embracer halt ja nichts gemacht, außer das kurz irgendwie zu besitzen. Jetzt wird es direkt wieder abgegeben von der Idee her. Ja, wahnsinnig viel Kohle. Aber ja, wundert mich ja eh alles. Borderlands 3, ja, das erfolgreichste dieser Spiele. Und für mich eins, das am meisten unter dem Radar gelaufen ist, weil es halt nur genauso ist wie alle anderen Borderlands-Teile. Mhm. Für mich war der erste sehr viel revolutionärer und interessanter. Und von daher finde ich das immer interessant, wenn solche Dinge so komplett steil gehen, wenn man sie dann eigentlich im Kopf schon fast als Spielejournalist abgehakt hat, weil sie nichts Innovatives mehr bilden.
Ja. Aber überlegt euch mal die Summen. Also Embracer hat 1,3 Milliarden gezahlt 2021 und verkauft es jetzt zurück an Take-Two für 460 Millionen.
Ja, schwierig. Bezüglich Preisverfall bei Studios, den gibt es ja auch bei Spielen. Und dazu kommen wir, dabei kommen wir zum Mailback. Da hat Gameborg gefragt: Wie seht ihr denn den Preisverfall nicht von Studios, sondern von Spielen? Muss das aus eurer Sicht so sein? Oder sollten sie dauerhaft relativ stabil sein? Da gibt es ja jetzt mehrere Ebenen. Soll es so wie bei Nintendo sein, wo es wirklich ewig quasi stabil ist, bevor sie Sammlerwert kriegen und am Ende mehr wert sind, als sie mal gekostet haben? Oder generell? Also dieser Preisverfall von Spielen ist natürlich sehr unangenehm, wenn ich mir überlege, Banishers zum Beispiel, das wird jetzt, wann hast du das besprochen im Podcast? Vor 1-2 Monaten maximal, ne, Manu? Mhm.
Ja.
Und das kostet jetzt halt schon nur noch zwei Drittel von dem Anfangspreis.
Also es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich ärgere mich immer bei Nintendo aus rein menschlicher Sicht, weil ich denke, okay, ich möchte mir dieses 5 Jahre alte Spiel kaufen, aber es kostet immer noch 60 Euro. Das kann ich mir nicht leisten, weil ich habe ja auch noch andere Sachen, die ich mir kaufen muss, um zu überleben. Ich kann mir nicht irgendwie, weiß ich nicht, 30 Spiele im Monat kaufen, die ich alle cool finde. Das ist ja das Problem, das wir alle natürlich haben. Wir müssen ja mal abwägen, okay, welches Spiel ist uns am wichtigsten? Was wollen wir sofort zur Release haben? Und worauf können wir gegebenenfalls auch noch Jahre warten? Und deswegen, also ich finde es schon sinnvoll, dass Spiele günstiger werden im Laufe ihres Lebens. Wenn es natürlich so ist, dass aufgrund von Inflation oder aufgrund von Misserfolg oder so die Spiele sehr, sehr schnell sehr, sehr günstig werden, dann ist das natürlich fürs Studio auch eine Katastrophe. Weil, naja, wenn ein Studio nicht genug einnimmt, dann haben sie natürlich auch nicht genug, um das nächste Projekt zu starten und ein weiteres cooles Spiel zu machen. Insofern wünsche ich mir immer, dass die Spiele sich gut verkaufen und dass die Nachfrage da ist und dass der Preis stabil bleibt, aber das ist leider nicht immer so realistisch. Deswegen, also ich freue mich schon, wenn ich irgendwo auf Steam sehe, oh, dein Spiel ist jetzt irgendwie 20% günstiger auf der Wunschliste, weil dann schlage ich halt wahrscheinlich eher zu und werde mitunter vielleicht auch aufmerksam auf ein neues Studio und gucke, was haben die sonst noch gemacht und so. Also da ist ja auch wieder ein Effekt drin, aber ja, weiß ich nicht. Gut ist das sicher nicht, aber es gibt auch natürlich genug Leute, die davon profitieren im Endeffekt. Ja,
das denke ich auch. Die potenzielle Käuferschaft wird natürlich dadurch stark erhöht, genauso wie bei Konsolen, die irgendwann im Preis fallen müssen, einfach um noch neue Leute zu erreichen. Hatten wir letzte Woche ja auch bei der Diskussion über die PlayStation 5 Pro und was wird die PlayStation 5 dann weiter kosten, wird die angeboten, wie war es mit den Slim-Varianten, die dann günstiger waren. Und genauso ist es mit den Spielen ja auch. Wenn das nämlich nicht passiert, dann kriegt immer nur eine Elite Zugang zu den Spielen, die es sich leisten können, zu diesem Preis auch 1, 2, 3 Spiele alle 2 Monate oder so zu kaufen. Und das ist halt nicht bei jedem Menschen so. Wäre das so, hätten wir eine ganz andere Form von Wirtschaft. Und bei Spielen und Kunst ist es natürlich eine bisschen merkwürdige Diskussion, weil man halt nicht das hat wie bei Büchern, die zum Beispiel gebraucht sind und auch eine Kunstform natürlich sind. Da wird ja nicht der Inhalt schlechter dadurch, dass es mal durchgelesen ist. Es wird aber das Buch natürlich benutzt. Jetzt können das natürlich auch manche cool finden, so Vintage-Lover, aber generell ein Spiel wird ja nicht schlechter, nur weil du es dreimal angegrapscht hast. Das ist bei DVDs klar, wenn sie zerkratzt sind, das ist dann auch wieder so ein Ding. Aber das ist ja alles nicht wirklich der Grund, warum die Spiele günstiger werden. Das ist eher der Grund, dass sie halt auch nicht so selten sind. Ne? Wenn die Masse steigt an physikalischen Spielen, dann sind die Sachen auch nichts wert. Auch die Retro-Spiele nicht. Nur die Sachen, die selten werden, die werden immer mehr im Preis steigen. Und was ist jetzt so ein Spiel, das komplett digital erscheint? Was soll das wert sein? Das ist halt nur ein Code. Also muss es maximiert werden, diesen Code an so viele Menschen wie nur irgendwie möglich zu kriegen. Und damit automatisch einherläuft natürlich dieser drastische und schnelle Preisverfall. So sehe ich das.
Ich könnte nicht weiter weg sein von Christian Lindner auf einer persönlichen und auf einer politischen Ebene, aber an der Stelle muss ich ihn dann wohl doch leider mal zitieren, der Markt regelt das. Das ist halt leider einfach der Lauf der Dinge. Ich meine, ich habe also, da gar nicht.
Ist übrigens gemeint. Kein Spruch von Christian Lindner, aber nicht, dass das jetzt einer denkt.
Der Preis ist halt ein völlig normaler Verlauf in diesem Kapitalismus-Spiel, ja, in dem wir uns befinden. Spruch. Warum sollen Spiele da einfach groß sich anders hantieren? Es ist halt einfach so ein Überangebot und die Angebot und Nachfrage forciert mehr oder weniger natürlich dann auch dazu, wenn du nicht Nintendo bist, die spielen nach ihren eigenen Regeln, dass deine Preise halt einfach in den Keller sinken. Und so Sachen wie Game Pass und PSN und Co. helfen ja auch nicht gerade dabei, die Preise dann oben zu halten. Also ich habe ja auch so oft einmal mit Mobile-Entwicklern und so gesprochen, die dann halt versucht haben, auf dem iOS-Markt zum Beispiel, diesen stabilen, 5, 6, 7, 8, 9 Euro Premium-Games-Bereich abzudecken. Und auch die haben komplett aufgegeben, weil sie sagen, du hast einfach keine Chance mehr. Wenn du nicht einen unglaublichen viralen Hit landest, wirst du dein Spiel nicht dauerhaft auf diesem Preissegment halten können. Und Steam selber hat da ja auch die Kurbel, also die Industrie selber hat ja die Kurbel richtig angedreht, dass Steam-Sales inzwischen ja richtig News-Wert haben. Alle fiebern auf diese News hin, dass wann geht der Steam-Sale los und Memes werden losgefeuert und alle kaufen sich dann irgendwie für 2,50 halt dieses Spiel, was sie unbedingt wollten, weil dann halt 70% Rabatt angeboten werden. Also man hat da immer so eine Sommerschlussverkauf-Atmosphäre und die Leute rennen in den Steam-Laden. Und ich glaube, dass es im Endeffekt tatsächlich für manche Studios auch trotz der geringeren Marge trotzdem sogar noch mehr abwirft, als wenn sie auf diesem alten Preis geblieben wären, weil halt irgendwie dann 80% mehr Leute bei 2,50 € zuschlagen, als es halt bei 10 € gemacht hätten. Ja, und im Endeffekt kann sich das ja dann auch wieder rechnen. Also ich habe da persönlich gar nicht so eine große Meinung dazu, sondern es ist halt einfach, it is what it is. Also du kannst den Preisverfall von diesen Spielen nicht aufhalten, weil wir einfach zu viele Spiele auf den Markt.
Ganz genau, das ist das große Problem. Also das lange Zeit habe ich das im Kopf so nicht akzeptiert, aber je länger ich mir das anschaue, je älter ich werde, muss ich auch einfach für mich feststellen, es gibt zu viele Videospiele, zu viele Videospielstudios. Also so viel kann niemand spielen. Wir brauchen auch nicht so viel Diversität in Spielen. Man kann in Spielen sicherlich noch sehr viel progressiver und moderner rangehen. Das meine ich damit jetzt natürlich nicht. Aber insgesamt kann das alles keiner spielen. Gucken wir uns das jetzt in einer schwächer werdenden Zeit mal an. Selbst da fallen Spiele wie einen Alone in the Dark oder Outcast 2 A New Beginning, wo wir übrigens nächste Woche einen Cast zu haben mit Robin von Hooked, fallen einfach links und rechts runter, weil es zu viel gibt. Weil so ein Dragon's Dogma 2 rauskommt und das dann noch da ist, weil so ein Final Fantasy 7 Rebirth rausgekommen ist, was die Leute 3, 4, 5 Monate hält. Das ist alles nicht machbar. Da kommt kein Mensch mehr mit. Und das Gleiche musste Hollywood auch lernen. Und ja, am Ende wird man gucken, wo das Maß ist. Wir haben keine Pandemie, wo die Leute alle zu Hause sitzen und gucken, wie sie sich beschäftigen müssen. Und dann, ja, dann ist es nun mal so. Und selbst davor war es auch schon zu viel. Ich glaube, wir leben allgemein seit 10 Jahren wahrscheinlich in einer Zeit, wo zu viele Spiele oder zu viele Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen, als dass es angepasst wäre auf den gesellschaftlichen Standard, den wir auf der Erde leben.
Ja.
Juhu.
Schwierig.
Schwierig, immer.
Ja, aber schwierig wird, man merkt ja gerade, dass es sich auch wieder ein bisschen verändert, die Branche, durch die ganzen Studioschließungen. Das ist natürlich traurig, aber es ist, weil dieser Standard halt nicht beibehalten werden kann, weil es sich halt nicht rechnet, so auf lange Sicht. Ja.
Damit wir bei Instant Moin unsere Standards immer aufrechterhalten können, dann müsst ihr uns auf Steady oder auf Patreon unterstützen. steadyhq.com/instantmoin oder patreon.com/instantmoin. Da würden wir uns ganz herzlich freuen über Unterstützung und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche.
Tschüss.